Big Show 566 bei Sportradio 360 und ja, erstmal übernehmen wieder die Außenstudios Hamburg, während der Producer sich in London rumtreibt und England soll auch unser Thema sein. Allerdings, ja, wir reden über die Europameisterschaft im Frauenfußball, die Women's Euro 2022, verschoben aus dem Jahr 2021, und wir haben drei Experten am Start. Zum einen Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Anna.
Hallo.
Dann von der Frankfurter Rundschau Frank Hellmann. Hallo Frank.
Hallo.
Und aus Österreich zugeschaltet von der Kronenzeitung Christian Meierhofer. Hallo Christian.
Hallo, liebe Grüße aus Wien.
Ja, wir sprechen also über diese Europameisterschaft und Anna, ich habe mich jetzt heute Morgen durch diverse Sportportale in deutscher Sprache durchgeklickt. Also wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass nächsten Mittwoch ein Herrenturnier losgehen würde, dann würden wir wahrscheinlich in der Heute-Sendung irgendwie, keine Ahnung, Thomas Müller auf einem Rad in Südtirol sehen oder ähnliches. Ich könnte es jetzt keinem verdenken, wenn er noch nicht mitbekommen hat, dass bald eine Frauen-EM ansteht. Wie kompliziert ist das, in den Redaktionen das Thema anzubringen?
Eigentlich nicht. Also wir sagen halt, es gibt einen bestimmten Vorlauf auf so ein Turnier. Wir haben ja jetzt auch während der Lehrgänge in Herzogenaurach, die deutsche Nationalmannschaft hat sich da jetzt zuletzt im Headquarter eines großen Sponsors vorbereitet und davor in Frankfurt am DFB-Campus. Und darüber haben wir schon berichtet. Also sobald der Kader bekannt gegeben wurde, sobald sich aus dem Trainingslager zusammenfassende Dinge berichten ließen und die Kollegen ja auch. Aber es stimmt natürlich, dass die Schlagzahl der Texte bei weitem nicht so groß ist, wie es bei einem Männerturnier wäre. Ich hoffe aber, dass trotzdem in der breiten Öffentlichkeit inzwischen bekannt ist, dass das nächste Woche ein Turnier losgeht. Aber wenn man eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich leider die meisten vor allem an Katar denken und nicht an England.
Eben, das ist vielleicht das traurige. Franke, wie ist deine Wahrnehmung? Also tatsächlich bei der Frankfurter Rundschau habe ich dann auch deine Artikel gefunden. Die sind auch von gestern und vorgestern zum Trainingslager. Also da läuft's. Wie ist die Wahrnehmung sonst so?
Ja, das hängt natürlich stark von den Zeitungen ab. Ich kann halt sagen, Frankfurter Rundschau, aber auch Taz, Neues Deutschland fallen mir da ein. Und auch noch einige Regionalzeitungen, die tatsächlich täglich was mir abnehmen. Ich bin ja auch als freier Journalist unterwegs und ich kann eben aus der Historie beurteilen, dass das Interesse doch deutlich größer geworden ist im Laufe der Jahre. Aber es ist eigentlich noch nicht da, wo es sein sollte. Und es gibt ja von der Pressekonferenz am Dienstag von der Bundestrainerin auch ein schönes Zitat, dass sie hoffe, dass dieser Funke überspringt nach Deutschland. Und dann Zitat, dass wir tatsächlich ein großes Fußballturnier vor uns haben. Und das ist nicht die WM in Katar, sondern es ist die WM in England. Das war schon eine kleine Spitze in Richtung Medien und in Richtung Öffentlichkeit, dass man jetzt mal so ein bisschen aufhört, immer nur über den Männerfußball zu reden, sondern den Fokus auf die Frauen legt. Nur da würde ich auch noch mal aus eigener Erfahrung reingeben. Bei den Frauenturnieren war es eigentlich dann immer so, wenn es dann losgeht, also wirklich, wenn es anfängt, dann ist auch das Interesse da, dann gibt es eine tägliche Berichterstattung, ja nicht nur im Fernsehen, es sind wieder ARD und ZDF im Boot, die mit, sag mal, ihrer ganzen Kraft dann aufschlagen und auch durchschlagen werden. Aber dann sind eben auch die Printmedien, das Radio, dann sind alle dabei. Das baut sich eben leider immer erst eigentlich mit dem Turnierstart auf. Aber wie gesagt, zusammenfassend, das war alles schon mal schwieriger.
Das ist die Selbstverständlichkeit aus Deutschland gesehen, beziehungsweise für mich als Franzosen, dass man halt sowohl bei den Männern als bei den Frauen halt regelmäßig bei diesen Turnieren dabei ist. Eine Selbstverständlichkeit ist es weder bei den Männern noch bei den Frauen für Österreich. Christian, Österreich wird zum zweiten Mal bei einer Frauen-Europameisterschaft dabei sein. Die Trauben hängen logischerweise hoch, nachdem man es beim letzten Mal direkt ins Halbfinale geschafft hat. Jetzt wartet übrigens auf Österreich das Eröffnungsspiel gegen England in Old Trafford in Manchester. Und da muss man sagen, Christian, dann irgendwie vom Setting, so viel besser wird es ja dann noch nicht mehr.
Nein, kann es nicht werden. aber weil gesprochen worden ist von 2017, also ja, das ist dann doch irgendwie abgehakt. Das wird eigentlich nur mehr als Motivation gesehen, aber man versucht überhaupt keine Parallel zu ziehen, eben weil auch die 75.000 Leute vom Old Trafford ja, dass man überhaupt nicht vergleichen kann mit den Zuschauerzahlen von 2017. Und dementsprechend, ja, sagen die Mädels auch, das wird einmalig und das wird so ein einmal im Leben Erlebnis. Also ja, die Vorfreude ist groß und die Anspannung auch, weil es eben noch keiner erlebt hat von den Mädels. Und wir haben wahrscheinlich auch die mentale Unterstützung und die mentale Vorbereitung wird eine große Rolle spielen, damit man eben so einem Auftritt dann auch gewachsen ist. Obwohl sportlich, denke ich, sind sie super vorbereitet. Es ist auch hier komplett verschieden zu 2017, weil man da eher über die Defensive versucht hat, zum Erfolg zu kommen. Und das ist jetzt anders. Also man setzt sehr viel auf Pressing und auch Ballbesitz versucht man präsent zu sein, lästig zu sein. Also man darf gespannt sein. Ich habe das total interessant gefunden vorher, dass sich das mit dem Turnier dann aufbaut, die Aufmerksamkeit von außen und so. Das ist auch hier total zu vernehmen. Medial würde ich sagen, ist es schon so, dass sehr viel gemacht wird. Also ist der öffentlich-rechtliche Sender ORF überträgt alle Spiele live, überträgt alle Termine live. Das weiß ich gar nicht, ob das überall so ist. Da ist schon sehr viel, da hat sich sehr viel getan. Aber natürlich dann mit dem Turnierstart, dann wird es nochmal einen riesen Push machen.
Also und Turnierteilnahmen bleiben in Österreich natürlich dementsprechend, nehme ich mal an, was ganz Besonderes, oder?
Ja, ist keine Selbstverständlichkeit, obwohl man natürlich schon den Anspruch hat, dass man da mitmischen will, dass man dazu gehört. Man investiert extrem viel, auch in der Vorbereitung vom Verband. Ja, man gibt den Mädels die Wertschätzung. Es ist auch jetzt das Teamcamp, da ist extrem viel investiert worden, extrem viel ermöglicht worden. Also in unserem Fall ist das Benny Hill Hotel, das ist in Bagshot, das ist so ungefähr eine Stunde von London entfernt. Und ja, das zeigt allein schon, ich glaube auch, dass die Herren, Englands Herren vor der EM dort waren. Ich glaube, das englische Rugby-Team war dort. Also ja, das ist für österreichische Verhältnisse, wenn ich vergleiche, wo wir 2017 waren, in welcher Unterkunft, und ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, ist das schon ein Quantensprung und das zeigt auch die Wertschätzung des Verbandes gegenüber den Frauen. Man hat hier wirklich sehr viel weitergebracht und will den Frauen auch eine dementsprechende ja, Plattform geben.
Nico, das war ja auch übrigens was, was man bei den Deutschen auch gemerkt hat. Also die Frauennationalmannschaft oder das Frauennationalteam war jetzt im gleichen Vorbereitungstrainingslager, wo zuvor auch die Männer um Bundestrainer Hansi Flick sich vorbereitet haben. Also da wurde jetzt auch beim DFB kein Unterschied mehr gemacht, sollte man ja auch nicht machen, aber es war eben sehr lange nicht selbstverständlich, so wie für die Österreicherin es nicht selbstverständlich war, solche Top-Bedingungen zu haben. Und da, glaube ich, merkt man jetzt auch bei dem Turnier in England, dass für viele Frauennationalteams jetzt endlich auch die Bedingungen entsprechend angepasst worden sind. Und das ist ja auch mit einem Grund, warum erwartet wird, dass dieses Turnier nochmal die bisherigen Turniere toppt, weil sich eben inzwischen die Bedingungen in vielen Ländern verbessert haben, gerade in europäischen Ländern.
Ja, was vielleicht an dieser Stelle nochmal gut passt, ist ja sogar, dass es Diskussionen jetzt gibt, dass die Stadien möglicherweise zu klein sind. Wir haben ja tatsächlich zwei Stadien, die unter 10.000 Zuschauer fassen. Das ist die City Academy, wo, glaube ich, nur 5.000 reingehen von Manchester City. Und in Rotherham haben wir auch noch ein kleines Stadion mit, glaube ich, nur 8.000 Kapazität wegen Lease. Ist auch nicht sehr groß. Und da sagt natürlich die Nadine Kessler, dass man das der UEFA jetzt nicht ja in die Schuhe schieben kann, weil noch vor 3, 4 Jahren der englische Verband A Schwierigkeiten hatte, überhaupt genug Ausrichterstädte zu kriegen. Also große Stadien wie Liverpool und so haben gar kein Interesse an dieser EM angemeldet. Und natürlich vor 4, 5 Jahren damit gar nicht zu rechnen war, dass es so eine Entwicklung gibt, zum Beispiel bei den Zuschauerzahlen. Denn man muss immer noch mal vor Augen halten, bei der M217 lag der Zuschauerschnitt ohne die niederländischen Spiele bei 5.000. Der hätte diese Kapazität also auch von dieser City Academy locker gereicht. Aber jetzt ist eben eine ganz andere Entwicklung auch durch die Champions League angestoßen worden. Ich glaube, alle haben mitbekommen, dass zweimal das Camp Nou für Champions League-Spiele der FC Barcelona-Frauen ausverkauft war. Und jetzt kommen Debatten auf, dass auf einmal die Stadien zu klein sind. Allein diese Entwicklung zeigt ja, was im Frauenfußball passiert ist. Und Anna hat es ja gut auch ausgeführt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass eben Frauen und Männer dieselben Bedingungen bekommen, wo wir eben noch ein bisschen auseinander sind, ist halt bei der Bezahlung. Aber bei den Bedingungen, glaube ich, auch bei der Fernsehproduktion, bei den ganzen Rahmenbedingungen, werden wir keinen Unterschied mehr zu einem Männerturnier sehen.
Es ist ja auch schön, dass die Zeiten, wo es ein Kaffeeservice zur Belohnung gab, irgendwie vorbei sind. Also ist ja super. Das Finale, es ist genau die Stadien, also Old Trafford ist dabei, Brighton ist dabei, Sheffield ist dabei, Milton Keynes, Southampton und dann haben wir Wembley, klar, und ja, die drei kleineren, Rotherham, Lee und Manchester, die City Academy Stadium, das sind dann in der Tat drei kleinere, aber ansonsten ja moderne Stadien und auch große Stadien. Und ja, wie gesagt, Anna, Old Trafford und Wembley kann sich sehen lassen.
Auf jeden Fall, ja. Also das sind, man muss ja immer gucken, wie viel Interesse ist da und welchen Rahmen gibt man dem dann auch. Aber es zeigt sich ja jetzt, dass man die Frage eigentlich zumindest bei den Highlights inzwischen wirklich nicht mehr stellen muss. Also natürlich wird es noch nicht die Regel sein, dass Champions League-Spiele vor oder in einem ausverkauften Camp Nou stattfinden, aber es ist eben inzwischen häufiger geworden. Und deshalb finde ich auch, ist das jetzt der absolut richtige Rahmen, dass man für die Fußball-EM jetzt in England diese Stadien für Eröffnungsspiel, fürs Finale gewählt hat. Und ja, inwieweit dann die Debatte um die Stadien, die wesentlich weniger Zuschauern Platz geben, noch köchelt oder noch größer wird, das bleibt mal abzuwarten. Aber es ist natürlich was eigentlich ja was Positives, dass man jetzt sagen kann, okay, wir haben nicht damit gerechnet. Schlimmer wäre es ja, wenn es andersrum wäre, dass man diese Stadien nicht voll bekommt. Es sind ja auch noch nicht alle Tickets ausverkauft, aber eben doch schon sehr, sehr viele. Und ja, ich bin sehr gespannt, also wie das jetzt den Erwartungen um die große Öffentlichkeit dann letztlich auch gerecht wird. Aber ich glaube, vom Fußballerischen her wird es auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden.
Genau, wenn wir auf Sportliche gucken, Christian, von den Top 8 der Welt sind 6 dabei, ohne USA und Kanada, logischerweise. Aber ein EM-Turnier, auf das wir uns freuen können, sportlich. Ich glaube, bei der letzten WM waren ja 7 von 8 im Viertelfinale aus Europa. Also das wird dann auch sportlich was ganz Großes.
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also es hat sich ja total weiterentwickelt, auch nicht nur jetzt von der Öffentlichkeit, sondern eben auch fußballerisch und sportlich. Also das wird ganz groß. Ich wollte noch jetzt irgendwie kurz einhaken auch. Ich bin total gespannt, vor allem auch bei unseren Mädels, wie das sein wird, weil jetzt haben wir große Zuschauerzahlen, aber ich glaube nicht, dass alle Spielerinnen, die teilnehmen, schon jemals vor solchen Zahlen gespielt haben. Also da bin ich schon aus österreichischer Sicht sowieso. Ich weiß, glaube ich, die Manu Zinsberger, die eben eh bei Arsenal Fixgröße ist, die hat mir letztens erzählt, sie hat mal vor 40.000 gespielt. Und da waren aber nur 20.000 angekündigt und sie hat dann irgendwie so die ersten Reihen abgezählt und hat gesagt, ja, das kann sich gar nicht ausgehen, das müssen ja mehr als 20.000 sein. Also ich bin da extrem gespannt, wie das sein wird, wie sie das wahrnehmen und wie sie dann auch mit dem umgehen, ob das Druck ist oder ob das beflügelt. Ja, wird interessant zu sein und wie sich dann eben das auch auf die sportliche Leistung auswirkt. Weil ja, 75.000 und in dem Fall beim Eröffnungsspiel England, Österreich, wo halt wahrscheinlich nicht so viele für Österreich sein werden. Ja, ob das dann leistungsfördernd, leistungshemmend ist, ja, spannende Frage, die es bei uns aus österreichischer Sicht abzuwarten gilt.
Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, als jemand, der Football covert, und Football ist halt in Deutschland relativ klein, und dann gab es 2014 ein EM-Finale im Happelstadion in Wien vor 23.000, glaube ich. Die Augen haben noch ein paar Wochen später bei den Spielern geleuchtet. Also das ist für Sportler was ganz Besonderes, glaube ich.
Ich dachte gerade, du sagst jetzt, du hast auch schon vor 75.000 Leuten Sport gemacht.
Nein, 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 nein. Aber wir kennen genug Menschen, die tatsächlich aus so einer Situation herauskommen, die in der Liga zwischen 500 und 3.000, vielleicht beim Finale dann 15.000 bis 20.000 und dann bei diesem EM-Finale, ich weiß nicht, ob es 23.000, 27.000 waren, auf jeden Fall das Happelstadion war auf den geraden Packe voll. Und wie gesagt, die Augen leuchteten danach und ich vermute mal, nicht nur bei den Österreicherinnen, aber vielleicht sogar auch bei den Engländerinnen wird es dann so sein, wenn dieses Eröffnungsspiel stattfindet, dass die Augen groß werden. Und es ist ja auch was Gutes. Also das ist ja jetzt, es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig für die Spielerinnen, aber es ist ja was Gutes, Frank.
Ja, auf jeden Fall. Und interessant ist an dem Punkt eigentlich nochmal, dass die Bundestrainerin auch bei ihrem Kader schon darauf geachtet hat, wer diesen Druck standhalten wird. Also ich hatte mit ihr die Möglichkeit, in Frankfurt ein längeres Gespräch zu führen. Und sie sagt, sie hat bei dem Arnold's Clarks Cup, das war ja das Vorbereitungsturnier im Februar, wo Deutschland unter anderem auch gegen Spanien, aber auch gegen England, glaube ich, vor 15.000 Zuschauern gespielt hat. Da waren eben durch Ausfälle, Corona, viele junge Spielerinnen dabei und es hätte das ein oder andere mit der Spielerin gemacht. Und diese eine oder andere, die sie erwähnt, die finden sich jetzt auch nicht mehr im Kader wieder. Deshalb ist zum Beispiel eine Sarah Dawson dabei, die eben mit 30 Jahren das alles schon mal im Verein in Wolfsburg, in Frankfurt und vor allen Dingen bei der WM 2019 in Frankreich schon mal mitgemacht hat. Also es hat sogar auch Ausschlag für die Kadernominierung gegeben. Nur ich sage mal einfach, bei der deutschen Mannschaft ist es so, dass mit den Schlüsselspielerinnen Sarah Gebritz, die ja bei Paris spielt, Lina Magull beim FC Bayern, die ganzen Spielerinnen von Wolfsburg, Svenja Huth, Alex Popp, Lena Oberdorf, dass die sich alle schon mit diesen Kulissen auskennen und dass sie alle diese Erfahrung gemacht haben. Und da war natürlich diese vergangene Saison, die Champions League, die hat ja nicht nur Rekordzahlen in Barcelona produziert, sondern auch Paris hatte tolle Zuschauerzahlen im Prinzenparkstadion. Bayern war das erste Mal endlich in der Arena, überfällig dieser Schritt aus meiner Sicht. VfL Wolfsburg hat gegen Barcelona selbstverständlich auch in der Männerarena gespielt. Also die Erfahrung haben die Spielerinnen gesammelt in der letzten Saison. Ich glaube, dass es eben bei den großen Nationen keinen großen Einfluss hat. Und dann kommen wir zu den sportlichen Qualitäten. Und da finde ich gut, dass einfach der Favoritenkreis diesmal so groß ist wie nie zuvor. Ich meine, Deutschland, vergessen viele, war achtmal Europameister. Irgendwie ging wie selbstverständlich zwischen 89 und 2013 der Titel immer nach Deutschland. Und das ist ja jetzt vollkommen anders. Wir haben, glaube ich, 6 bis 8 Mannschaften, wo auch alle Experten oder mit jedem, dem man sich unterhält, keiner eigentlich genau sagen kann, wer wird überhaupt Europameister. Und das ist schon mal eine tolle Ausgangslage.
Und das relativ, also ja genau, ich habe die Ergebnisse der letzten Turniere mal angeschaut, diese ganz hohen Ergebnisse sind glücklicherweise auch weggefallen. Anna, wo muss man sich denn vorstellen? Also was ist das? Das Ziel ist, wird der Titel sein, aber ab wo gilt es dann als erfolgreich nach den Turnieren 2017 und 2019? Ich meine, wenn man sich das anschaut, wie dicht aneinander die europäischen Nationen runter inzwischen rücken, selbst, also Viertelfinale ja, aber danach wird es schon, also danach ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, oder?
Also ich glaube, man muss in diesem Jahr vor allem im Hinterkopf haben, dass die Deutschen, man sagt das ja manchmal so hin, aber in diesem Fall haben sie wirklich eine schwierige Gruppe. Das erste Gruppenspiel am 8. Juli findet gegen Dänemark statt, mit der inzwischen ja auch außerhalb von Expertenkreisen sehr bekannten Pernille Harder. Die standen 2017 bei der EM in Niederlanden im Finale. Und das wird schon mal ein schwerer Auftakt, von dem, wie natürlich bei jedem Auftakt, auch davon abhängt, wie gut, wie selbstbewusst das Team in dieses Turnier startet. Und der richtig harte Brocken kommt dann direkt danach, nämlich mit Spanien. Und der Frank hat vorhin den Zuschauerrekord im Camp Nou angesprochen. Vom FC Barcelona spielen sehr viele Fußballerinnen im spanischen Nationalteam. Das ist extrem stark, sehr gefestigt. Und das wird einfach eine schwierige Gruppe. Also ich glaube, Finnland kann man sagen, da sollten die deutschen Frauen gewinnen, aber Dänemark und Spanien wird einfach in der Gruppe schon mal eine große Herausforderung. Und deswegen bin ich vorsichtig, damit zu sagen, inwieweit man jetzt total viel erwarten muss oder sollte. Auch die Historie haben wir jetzt ja gesagt, können wir mal ausklammern, weil die letzten beiden Turniere nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, aus deutscher Sicht intern wäre es sehr wichtig, es ins Halbfinale zu schaffen. Die sagen natürlich, wir glauben an den Titel. Das muss natürlich auch das Ziel sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, Halbfinale ist so, dann können wir sagen, okay, das war ein gutes Turnier. Und was ich immer so schwierig finde, ist, dass aus meiner Perspektive, der Frank kann da vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen oder auch seine Einschätzung würde mich interessieren. Der Kader an sich ist ja sehr gut. Sehr talentierte, junge Spielerinnen, die schon mit einem erstaunlichen Selbstverständnis auftreten. Nelina Oberdorf, die der Frank vorhin schon erwähnt hat, die ist Jahrgang 2001, die wirkt aber schon wie ein alter Hase. Die hatte bei der WM 2019 wie auch eine Clara Bühl, wie auch eine Julia Gwinn den ersten großen Auftritt. Und diese jungen Spielerinnen, die im Kader sind, die haben sich schon aus meiner Sicht wirklich sehr gut integriert. Die bringen viel Energie rein und das funktioniert eigentlich. Und dann hat man eben noch diese erfahrenen Spielerinnen wie eine Alex Popp, wie eine Sarah Delbritz und so weiter. Ich liste jetzt nicht alle auf. Also eigentlich hat man eine sehr gute Mischung und dann noch so ein paar dazwischen, die quasi schon sehr viel Erfahrung haben vom Jahrgang her, aber eigentlich noch zu den Jüngeren zu zählen werden. Also vom Kader an sich ist es wunderbar, aber die Frage ist halt, wie man sich dann letztendlich auf dem Platz zusammenfindet. Und da ist es natürlich schwer einzuschätzen, wie jetzt diese eigentlich lange Vorbereitungszeit von 3 Jahren dann dazu beigetragen hat. Aber mich würde wirklich auch interessieren, was der Frank dazu meint.
Ja, Anna, ich nehme mich gerne auf den Ball. Du hast das wunderbar ausgeführt. Ich kann da eigentlich nur noch ergänzen. Also ich habe einige Texte zum Beispiel jetzt auch für die BBC mal verfasst, wo ich so als Headline drüber geschrieben habe, so ein Wundertüte Deutschland. Man kann das wirklich schwer einschätzen. Es geht ja schon los bei Merle Froms. Ist eine starke Torhüterin, hat eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht, hat immerhin eine Almut Schuld, die ja irgendwie bekannteste Persönlichkeit im deutschen Frauenfußball und im Fußball überhaupt auch ist, verdrängt als Nummer 1. Aber man weiß eben gar nicht, ob sie diesen Druck standhält. Und wir haben eben, das ist natürlich nachteilig und eine Folge auch des frühen Ausscheidens bei der WM 2019, 3 Jahre kein Turnier gehabt. Also die Olympischen Spiele, die ja jetzt andere Nationen wie Schweden, England ja mitgemacht haben, hat Deutschland dadurch verpasst. Da fehlt eben auch eine Vergleichsmöglichkeit. Und man weiß nicht so genau, wo diese Mannschaft steht. Ich halte es nach wie vor wie fragwürdig, dass man auch nur ein Testspiel gemacht hat. Das ging dann gegen die Schweiz 7-0 aus. Aber ehrlich gesagt, die Schweiz war ja dermaßen, ja sagen wir einfach, schlecht an dem Tag und stand völlig neben der Spur, dass das im Grunde fast ein Muster ohne Wert war. Die Engländerinnen sind einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben 3 Spiele gemacht, haben die Niederlande geschlagen, haben gegen Belgien gespielt, gegen die Schweiz gespielt. Da hat man viel mehr Erkenntnisse gewonnen. Die Trainerin wollte aber unbedingt Trainingszeit, wollte die Mannschaft zusammenwachsen. Ob das alles richtig war, das wissen wir alles erst nach dem Turnier. Ich sehe ja auch ein großes Potenzial. Was ich noch so reingebe, ein Punkt ist, im Viertelfinale geht es gegen den Gegner, entweder den zweiten oder ersten der England-Gruppe. Und wenn Deutschland eben nur Zweiter würde, wahrscheinlich gegen England in Brighton, dann vor 30.000, sagen wir mal, verrückten einheimischen Fans, das wird schon schwierig. Und dann das Halbfinale zu erreichen, wäre dann ein großer Erfolg. Das sind jetzt alles Konjunktive. Was ich noch als letzten Punkt reingeben kann, das Trainerteam war während der WM 2019 ein größeres Problem. Das ist im Nachhinein erst rausgekommen. Ich habe da auch viele Gespräche geführt, aber die Herren und Damen, die da mitarbeiten, das ist Britta Karlsson, das ist der Thomas Nürnberg, alter Horst Rubisch-Vertrauter, das ist dann Michael Fuchs noch, der Co-Trainer, und Patrick Golimund, ein Schweizer Trainerausbilder. Sehr verschiedene Typen, sehr verschiedene Charaktere. Das hat 2019 nicht funktioniert. Weder intern noch im Zusammenwirken mit der Mannschaft. Da gibt es jetzt auch Zitate der Bundestrainerin, die das alles bestätigt hat. Und diese Disharmonie, die ist verschwunden. Man hat sich zusammengesetzt, man hat eine Loge gemietet in Köln im Stadion. Man hat die Familien des ganzen Trainerteams mal zusammengebracht. Und man hat wirklich versucht, sich da zusammenzuraufen. Und diese Chemie scheint zu stimmen. Jetzt entweder im Trainerteam und auch mit der Mannschaft. Ich finde positiv, dass die Bundestrainer ganz offen darüber spricht, dass man da Selbstreinigungsprozesse angestoßen hat und dass von dieser Seite vielleicht mehr Input kommt. Und die Trainerin sagt ja auch, nur wenn wir europameisterlich oder weltmeisterlich handeln, können wir das auch von der Mannschaft erwarten. Also da ist eine Baustelle geschlossen worden. Und ansonsten hat Anna das sehr gut ausgeführt. Im deutschen Team steckt viel, aber wo sie wirklich landen, das kann jetzt keiner sagen.
Dann hätte ich gerne von jedem von euch jetzt noch einen Tipp, wer wird Europameister? Und wir werden das Turnier natürlich, also ich werde beim Producer militieren, dass wir das Turnier auch ein bisschen covern. Also ja. Christian.
Österreich.
Warum Nein. nicht? Warum nicht?
Aber wenn es Österreich wird, dann hast du natürlich jetzt eine phänomenale Wettquote.
Und meine Arbeitstage werden ungefähr 23 Stunden dauern, wenn es dann so wäre. Nein, ich tippe auf England, wegen Heimvorteil und Klasse und ja, also für mich ist es England.
Anna?
Ich hatte gehofft, dass ich noch ein bisschen überlegen kann. Ich finde, also man vergisst ja auch, oder was heißt vergisst, 2019 hat man die natürlich überhaupt nicht vergessen, aber Frankreich ist ja auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, die 2019 dann irgendwie nicht so richtig zu sich gefunden hat. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier sowas völlig anderes sage von dem, was man erwarten würde, aber Mein Bauchgefühl ist eigentlich auch eher Spanien oder England. Ich lege mich jetzt mal, um was anderes zu sagen, auf Spanien fest.
Frank.
Ja, Anna und ich funken echt auf einer Wellenlänge. Ich habe mich schon auf Frankreich festgelegt. Ich glaube, sie sind jetzt an der Reihe. Die ganzen Jahre hat man sie gehandelt. Jetzt werden sie mir viel zu wenig genannt. Und ich glaube an ein Finale gegen Spanien. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass bei England irgendwas dazwischen kommt, ähnlich wie bei den Männern im letzten Jahr. Vielleicht ein Elfmeterschießen. Die haben ja auch im WM-Halbfinale 2019 Elfmeter verschossen. Der englische Fluch betrifft da offenbar Männer und Frauen. Nee, ich glaube, dass die Franzosen sehr weit kommen und leg mich mal auf Frankreich fest.
Ich enthalte mich der Stimme, was das betrifft. Ich habe das Gefühl, die Frauenmannschaft braucht noch ein bisschen Turniererfahrung. Die sind da nicht so, noch nicht so abgeklärt wie die Männer, aber schauen wir mal.
Nee,
Zumindest
ich
die
finde,
Champions League gewinnen
du musst jetzt auch einen Tipp abgeben.
sie. Dann würde ich sagen, England, Heimvorteil. Wer vor
Okay.
70.000 dann spielen kann oder in Wembley, wenn es ins Finale geht, vor vielleicht auch noch mehr, dann glaube ich, das wird einen Einfluss haben. Dann danke ich euch und wie gesagt, wir versuchen natürlich dann auch während des Turniers immer wieder mal reinzuschauen und uns dann Infos zu holen. Danke Anna Andrea, danke Frank Hellmann, danke Christian Meierhofer. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Football in der Big Show 566.